Mir liegt heute Morgen etwas auf dem Herzen. Ich habe dann bei mir daheim nachgeguckt, ob ich jemals über dieses Thema geredet habe, und ich habe festgestellt, noch gar nie. Das hat mich dann doch verwundert. Indirekt sicher schon oft, aber direkt noch nie. Mir geht es heute Morgen um das, was die Bibel die Ehre Gottes nennt. Aber ich möchte es zuerst von einer ganz anderen Seite betrachten. Wir haben ein deutsches Wort, das lautet Enttäuschung. Und zwar, wenn man das ganz genau wörtlich nimmt, die deutsche Sprache ist ja manchmal logisch, manchmal weniger logisch, aber Enttäuschung heißt, ich wurde getäuscht und jetzt hört die Täuschung auf, also es wird aufgehoben. Plötzlich sehe ich, wie es wirklich ist, und plötzlich wird es klar. Und was mir jetzt klar geworden ist, das ist jetzt einfach ein Vorspann, der mir wichtig ist, geistlich, dass wir auch nachher verstehen, was es mit der Ehre Gottes auf sich hat. Und zwar, ich denke, dass der Großteil der Enttäuschungen, der Großteil der Frustration auch im Leben von Gläubigen, aber auch Versagen, Niederlagen, dass die eigentlich aus der Herzenssituation eines Menschen kommen, dass er eigene Vorstellungen hat, dass er eigene Vorstellungen über Gott hat. Wir wissen ja, dass Gott sagt im 2. Mose 20 bei den 10 Geboten, wir sollen uns kein Bildnis machen. Ich habe es ja schon öfters so gedeutet, dass das nicht nur gemeint ist, dass ich keine Götzenfigur aufstellen soll, sondern dass ich auch mir selber kein Bild von Gott machen soll. Immer wenn ich mir das falsche Bild von Gott mache, dann kriege ich letztlich eine falsche Erwartungshaltung. Dann kriege ich eine falsche Vorstellung. Und wenn man in dem lebt und das noch zementiert, das kann man auch dogmatisch durch Lehre, kann man das sogar als Gemeinschaft aufrichten, denn irgendwann kommt der Punkt, wo der Luftballon zerplatzt, wo die Nadel der Luftballon sticht, wo es plötzlich dann real wird. Das war ja Täuschung. Wisst ihr, und hier ist es wichtig, dass wir dieses Bild von Gott haben, wie die Bibel es uns zeigt. Sie ist die Offenbarung des lebendigen Gottes, wo man sieht, wie ist hier die Wesensart, möchte ich es nennen, Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erde, der Mann, der dieses Universum ins Leben gerufen hat, der Mann, ich sage jetzt Mann, Gott, die Bibel sagt, Gott ist männlich, das darf man keine Vorstellung haben wie in der Kinderbibel, sondern Gott ist Geist und er ist letzte Instanz, aber er ist es, der sich durch Jesus Christus, seinen Sohn, geoffenbart hat und der uns hier letztendlich ein Bild gibt, wo wir ablesen können, wie Gott ist. Ich möchte nur ein paar kleine Wesensmerkmale Gottes zeigen, dass wir verstehen, was gemeint ist. Gott sagt selber von sich, dass er Geist ist, dass er Liebe ist, und dass er Licht ist. Die schließen sich in sich aus. Ganz entscheidend ist, dass er Geist ist. Man kann das ganz genau in der Heiligen Schrift nachvollziehen. Bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde, zum Beispiel bei Sodom und Gomorra, musste Gott herunterfahren, um zu sehen, ob es sich wirklich so verhielte. Nachdem der Heilige Geist ausgegossen ist, ist das alles gar kein Problem mehr. Er ist jetzt allgegenwärtig im Sinne von jederzeit verfügbar, dass auch jeder auf dem ganzen Erdball beten kann. Das kommt durch die Ausgießung des Geistes. Er ist da. Gott ist Geist, er ist aber auch Liebe und er ist Licht. Licht bedeutet, dass er Heiligkeit ist und dass Gott in seiner Heiligkeit, um seiner Gottheit willen, die Sünde strafen muss. Liebe sucht der Ausweg. Und wir wissen ja, wo sich das alles gekreuzt hat, nämlich am Kreuz von Golgatha. Aber was hat das mit Ehre zu tun? Werden wir gleich sehen. In 2. Mose 34, Vers 16 offenbart sich dann Gott in einer gewaltigen Art und Weise, wo er zeigt, wie dieser Gott, der Geist, Liebe, Licht ist, wie er von seiner direkten Haltung dem Menschen gegenüber ist. Und das ist jetzt für uns ganz wichtig. Wenn ich weiß, wie ein anderer Mensch reagiert, dann kann ich mich darauf einstellen. Wenn ich weiß, wie Gott reagiert, dann kann ich mich darauf einstellen. Das heißt, man kann dann wirklich Gott dienen, wenn man weiß, wie er ist und was er tut und wie er denkt. Und Gott hat sich hier gewaltig geoffenbart. Er sagt hier in 2. Mose 34, Vers 6, hier offenbart er sich Mose, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. Und das ist jetzt eine ganz außergewöhnliche Bibelstelle, weil Gott ruft selber vor seinem Angesicht aus. Das heißt, er offenbart sich wie ein Heroldsruf. Er macht eine öffentliche Bekanntmachung. Er selber, indem er hier ausruft, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt. aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und da zeigt die Bibel das ganze, die ganze Wesensart, die sich durch das Wesen Gottes, der Geist Liebe Licht ist, ergibt. Sie zeigt hier, wie Gott in seiner Liebe dem Menschen gnädig ist, wie er barmherzig ist, wie er langsam zum Zorn ist. Wir haben das am Freitag in Nürtingen studiert, dieses Wort auch, ein Noche, wo es einfach heißt, dass Gott Waffenstillstand macht, dass er zuwarten kann, dass Gott letztendlich auch warten kann, bis der Mensch bußfertig ist, dass er ihm Zeit gibt. Aber gleichzeitig sagt die Bibel, dass er zwei Dinge tut. Das ist ganz wichtig für uns. Dass er Gnade bewahrt. Und Gnade, das ist wieder dieses hebräische Wort, wo sich auf die Bundesgnade bezieht. Das heißt, er sagt hier ganz klar, dieser Gott, der gnädig barmherzig ist, hält sich an seine eigene Aussage des Wortes Gottes. Er hält sich an seinen Vertrag. Wenn man es genau nimmt, ist die Bibel eigentlich gar nichts anderes wie ein riesengroßer Vertrag. Es ist die Darstellung, was Gott tun wird, und es sind die Bedingungen für den Vertragspartner, für den Menschen. Und er sagt hier, Gott ist ein Gott von großer Gnade. Das heißt, er hält sich in seiner Gnade und in seiner Treue ganz genau an seine Urkunde. Das heißt, er tut das, was er sagt. Das heißt, die geistlichen Gesetze, die wirken absolut. Und hier kommt jetzt das Entscheidende. Er sagt, er ist bereit, Schuld, Übertretung und Sünde zu vergeben. Das heißt, kein Mensch muss kaputt gehen an seiner Sünde. Kein Mensch muss kaputt gehen an seiner unmöglichen Charakterart, die er hat. Und jeder Mensch hat auf eine Art Schlagseite. Das heißt, Gott ist bereit, hier seinen Bund, seinen Vertrag wirken zu lassen in seiner Gnade. Das heißt, die Erlösung. Er ist bereit, Sünde zu vergeben, und er ist bereit, im Herzen bei Menschen die Sünderveranlagung, die Schwachstelle zu brechen, sie zu heilen. Aber gleichzeitig sagt er etwas, und jetzt kommt die Heiligkeit. Das ist die andere Seite. Aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. In 2. Mose 20 ist ja Parallelstelle, dort sagt er, derer, die mich hassen. Das heißt, er ist absolut bereit, meine Entscheidung und deine Entscheidung als Mensch zu akzeptieren. Wenn du bereit bist, Gott zu dienen, dann kommt dieser ganze Gnadebund über dich. Und dann ist Gott bereit, mit dir langmütig, gnädig und barmherzig ein Stück Lebensweg zu gehen, bis zu deinem Ende, dass du überlebst, dass du etwas sein kannst zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, dass dein Leben keine Katastrophe ist. Wenn aber ein Mensch zu Gott sagt, nein, dann kriegt er genau das andere bezahlt. Dann zahlt er ihm das Ehrgesicht der Rest. Das heißt, dann löst er aus Gericht aus und dann löst er aus Strafe aus und dann kommt auch dieser Fluch aus 2. Mose 20, bei Ungläubigen ausdrücklich, der bis ins zweite, dritte und vierte Glied einer Familie hineinwirken kann. Und da kann man viele Dinge erklären, auch was Unglück in dieser Welt passiert. Aber, dass wir weitergehen, Gott offenbart sich teilweise, immer in Einzelteilen, bis wir ein Gesamtbild haben. Jetzt, diese Stelle ist schon eine ganz, ganz massive Zusammenfassung. Und was für mich sehr wichtig war, dass nicht umsonst dann im 14. Vers, nachdem er sie nochmal warnt, keinen Bund mit den Heiden zu machen, das heißt mit den Götzendienern und mit ihren Götzen, dass sie also nicht der Astarte und der Aschera und diesen Götze zum Opfer fallen, sagt er ihnen etwas. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es um die Ehre Gottes geht. Vers 14. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz massiven Punkt. Die Bibel lehrt unzweideutig, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist langmütig, er ist vertragsgetreu, bundesgetreu. Und trotzdem ist er heilig und er straft die Sünde. Aber gleichzeitig, sagt die Bibel, ist er eifersüchtig. Gott ist eifersüchtig. Nicht eifersüchtig wie wir. Die menschliche Eifersucht ist etwas Böses. Hier ist eine heilige Eifersucht, wo Gott einfach nicht duldet, dass man neben ihm Götter hat, dass man auch falsche Gottesbilder hat. Das duldet Gott nicht, das will er auch nicht. Sondern hier hast du ganz klare Aussage, es geht sogar so weit, dass er sagt, sein Name ist der Eifersüchtige. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals eine Predigt gehört zu haben über den Titel Gott der Eifersüchtige. Er ist eifersüchtig und das hat bestimmte Konsequenzen. Und Jetzt kommen wir zu dem, was mich umtreibt, dem Punkt. Es geht schon Monate, dass mir das nicht aus dem Kopf geht, wie man Gott dient und was hier passiert. Es ist bei mir oft so, wie wenn man ein Ei ausbrütet. Es geht ganz langsam. Es kommen die Eindrücke und wird von der Bibel dann immer fester zementiert. Jesaja 48, Vers 10. Da sagt Gott, warum er zum Beispiel im Leben von uns Menschen bestimmte Prüfungen zulässt. Eines ist klar, in seiner Liebe und in seiner Heiligkeit, um uns zu retten, geht er ja hin letztlich und bringt auch schwere Wege manchmal. Wege, die unverständlich sind, wo wir dran verzweifeln. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil es oft die Gnade Gottes ist, dass er uns nur so aus dem Feuer herausreißen kann. Manchmal muss er uns innerlich zerbrechen und muss uns durchs Feuer und Stahlbad gehen lassen, bis er uns so weit hat, dass wir uns zu seinen Füßen werfen. Weil der Mensch ist, so wie Israel, das unser Musterbeispiel ist, halsstarrig von Natur. Und hier zeigt er, warum er diese Wege geht. Er sagt zu Israel, siehe, ich habe dich geläutert. Also nicht gereinigt von Sünde, da man es richtig versteht, sondern geläutert. Das ist was völlig anderes. Reinigung geschieht durch Jesu Blut. Es gibt aber auch eine Läuterung, wo man bestimmte Dinge hervorbringen muss und entfernen muss. Sieh, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert, sagt Gott. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Jetzt kommen wir plötzlich zu einem ganz entscheidenden Punkt. Und jetzt haben wir eine Zusammenfassung. Wenn man die jetzt sich vor seinem geistigen Auge überlegt, dann haben wir einen Fakt, eine Tatsache. Die Offenbarung Gottes sagt, und sie behauptet es einfach, es ist so, Gott ist heilig, Gott ist letztlich trotzdem ein liebender Gott, der den Menschen vom Verderber bewahren will. Er sucht das verlorene Schaf, bis er es findet. Und Gott ist gnädig und Gott hält sich an seine eigenen Verheißungen. Und trotzdem ist dieser liebende und trotzdem heilige Gott eifersüchtig. Er duldet nicht, dass wir hier eine Konkurrenz aufbauen, in Anführungszeichen, geistlich, dass wir uns zum Götzen machen, andere Dinge zum Götzen machen oder gar Konkurrenzlebenshilfen aufbauen, die Gott entgegensteht. Duldet er nicht. Und sagt, um uns aus diesem Elend zu befreien, bringt er uns in einen Schmelzofen. Und er nennt ihn jetzt auch einen Schmelzofen des Elends. Das heißt, er bringt uns dann in etwas, das uns auf den ersten Blick noch schlimmer erscheint. Er bringt uns nämlich in die Mühle. Und da werden wir gemahlen. Und zwar mit einem einzigen Ausblick. Er sagt, das hat den Grund, dass wir bereit werdet, Gott die Ehre zu geben und keinem anderen. Er geht sogar so weit und sagt, wenn er das nicht tun würde, würde selbst sein Volk, die Gläubige, würdet ihn lästern. Das heißt, der Mensch ist so sündenverdorbt, dass er hier Potenzial in sich hat, das einfach destruktiv, negativ, böse wirkt und alles kaputt macht. Und er sagt, aus dem Grund bringt er mich ins Elend. Er bringt mich in den Schmelzofen mit einem einzigen Grund, dass ich bereit bin, meine Herzensstellung Gott anzupassen in der Art und Weise, dass Gott geehrt wird. Und dieses Wort Ehre, es hat mich ehrlicherweise verblüfft. Dieses Wort ist kein eigenes Wort, sondern es ist das gleiche Wort wie Herrlichkeit. Doxa, im Griechischen, im Neuen Testament. Das heißt, hier haben wir die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Und wenn man Gott ehrt, dann bedeutet das im Wortzusammenhang, dass automatisch die Herrlichkeit da ist. Auch die Verherrlichung Gottes, so haben unsere alten Väter immer gesagt, und das hat mich doch, ist mir wieder eingefallen. Und wenn man dem einmal nachgeht, jetzt frage ich mal ganz dumm, wenn hier jemand in unserer Mitte ist, der Gott nicht dient, was ist dann für eine Tatsache laut diesen Bibelstellen? Wenn das der Fall ist, dann ist das Schwert Gottes, nämlich das Zorngericht Gottes, über ihm. Wie ein Damoklesschwert. Ihr wisst, was das ist. Das ist ja das Schwert, das nur mal fade hing. Du hast nie gewusst, wenn es runterfällt. Das heißt, da ist das Zorngericht Gottes da. Wenn also ein Mensch sich nicht bekehrt, wenn ein Mensch nicht zum Glauben kommt, nicht wiedergeboren wird, nicht bei Gott Hilfe sucht. Und das ist der entscheidende Punkt. Hebräer 11, 6 sagt, dass die, die Gott wirklich ehren möchte, die Gott dienen möchte, glauben müssen, dass er ist und bei ihm Hilfe suchen müssen. Das heißt, wenn man die Hilfe Gottes ausschlägt und noch Gott nicht fragt, sich nicht um ihn kümmert, dann verunehrt man in gewisser Weise Gott, weil man ihn verachtet. Von daher ist der erste Schritt, Gott zu ehren, da man sich radikal bekehrt. da man sich von der Sünde wegwendet, bei Gott wahre Hilfe für sein Leben sucht, die Vergebung der Sünde, die Reinigung durch Jesu Blut, und dann beginnt das Leben erst überhaupt fähig zu werden, Gott zu ehren. Das heißt, jeder Unbekehrte verunehrt Gott per System. Das ist schockierend, aber es ist so. Und zwar durch Missachtung. Wisst ihr, guckt doch euer eigenes Leben. Was würdet ihr sagen, wenn eure eigenen Kinder oder eure Bekannte oder nehmen wir es sogar ganz einfach nur der Nachbar, würde ihr einen bestimmten Tag, ist ja interessant, es gibt so Leute, die das tun, gell? Das gibt's ja wirklich. Irgendwie kriegen die den Vogel und dann geht sie, Entschuldigung, aber es ist halt so, dann kommen sie plötzlich und reden nicht mehr mit dir oder schwätzen nicht mit dir, ignorieren dich, du bist Luft für sie. Wie reagieren wir? Immer gleich empört. Und Gott ist eifersüchtig. In dem Moment, wenn wir Gott völlig links liegen lassen, ihn missachtet, dann löst es die Eifersucht Gottes aus. Und es löst das Gericht aus. Und es löst die Erziehung aus. Aber weil Gott ein gnädiger Gott ist und uns retten will, bringt er die Gerichte so, dass sie uns zu ihm treiben sollen. Sie sollen uns hinführen zu ihm. Und wenn man das begreift, dann versteht man auch manchen Weg, der in seinem eigenen Leben bitter und böse ist, da man sagt, halt, ist es vielleicht gar die liebende Hand Gottes, der Lockruf, der mich jetzt holen will, der mich endlich zu sich ziehen will, bis ich endlich kapituliere und bereit bin, Gott die Ehre zu geben. Wenn dann die Bekehrung da ist, dann kommt das Zweite, dann kommen die Gläubigen. Und da möchte ich den Hauptakzent heute Morgen drauf legen, dass wir Gläubige manchmal dann einfach ein Bild von Gott haben, das kommt von unserer Bekehrung. Es ist hochinteressant, eine Studie zu machen, wie Gläubige aus bestimmten Kreisen reagieren. Das, was man dir mit der Muttermilch eingesogen hat, das hast du drin. Ich musste ungefähr fast 25 Jahre, nachdem ich gläubig wurde, musste ich hingehen wie ein kleines Kind und sagen, Herr, ich will alles vergessen oder ich lege alles einmal beiseite, was man mich gelernt hat. Ich will jetzt deine Offenbarung so begreifen, wie es du wirklich gibst. Dann habe ich angefangen, nur noch zu lesen. Ich habe teilweise sogar nicht mal unterstrichen in der Bibel. Das ist für mich schon ein harter Schritt gewesen. Und habe dann nur noch gelesen. Ich habe gesagt, ich nehme nur auf, was Wahrheit ist, was ich jetzt erkenne. Was du sagst, was du offenbarst. Ich will es nur noch so. Ich will keine dogmatische Färbung mehr von Dritten. Und dann kriegt man auch ein anderes Gottesbild. Und da ist mir klar geworden, dass wir letztendlich beginnen müssen, Gott so zu sehen, wie er ist, und ihm dann so zu dienen, wie er es will. Das sind zwei kleine Schritte. Zuerst erkenne ich Gott, wie er wirklich ist, und dann diene ich ihm so, wie er ist, und gehe nicht mehr nach dem, was der Rest um mich herum tut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist zuerst etwas, das zwischen mir und Gott ganz allein sich abspielt. Sonst gar nichts. Und da geht's dann drum, Gott die Ehre zu geben. Psalm 115, der Mann hat es begriffen, die ersten drei Verse. Und da kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz entscheidenden Fakt. Da heißt nämlich, nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Der hat es begriffen und sagt, nicht unsere Ehre darf im Mittelpunkt stehen, sondern die entscheidende Situation, die Gott herbeiführen will, ist, dass wir ihn ehren. Wenn ich jetzt einmal ganz, ganz dumm frage, Gläubiger, der du wiedergeboren bist, wie ehrst du Gott? Und ich frage viel gefährlicher, weißt du, wie man Gott ehrt? Und um das geht's mir heute Morgen. Weißt du, wie man Gott ehrt? Wie ehrt man Gott? Und jetzt kommen die ganze religiöse Vorstellung. Die eine geht durch die Christenheit, auch durch die traditionelle. Die eine glaube, das ist der Weihrauch. Die andere glaube, das sind pathetische Gebete. Wortschwall, wo der Herr sagt, macht wenig Worte. Weil die Heide plappern, das haben die Gläubigen schon lange vergessen. Sie betet wie die Heide. Und das nächste ist, dass man glaubt, man kann Gott ehren, indem man Werke tut. Man kann Gott ehren, indem man bestimmte Herzenshaltung einnimmt. Das ist alles irgendwo so von der Gesamtsituation, ein Teil der Wahrheit. Aber wie ehrt man Gott wirklich? Und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Vers 3, den haben wir in Nürtingen auch am Freitag behandelt, und der ist mir ganz wichtig. Aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Er tut, was er will. Versteht ihr, was das heißt? Guck mal, was wir für elende kleine Kreaturen sind. Dagegen ist die höchste Intelligenz im Universum und er gibt eine radikale Aussage. Er sagt, er tut, was er will. Das heißt, ich habe einen Gott gegenüber, wo ich sagen muss, wenn er mal anfängt zu tun, was er will, dann bin ich erledigt. Habe ich keine Chance. Das müssen wir zuerst klar sein. Zuerst mal müssen die Machtverhältnisse klar sein. Wer hat die Macht? Wir haben Daniel gelesen, Daniel 2, Daniel 7, die gesamte Weltgeschichte. Von Gott prophetisch gesteuert. Wisst ihr, und er hat Leute hervorgehen lassen, wie der Nebukadnezar. Wir haben das am Freitag angeguckt, es hat mich tief erschüttert. Und zwar Nebukadnezar war ja ein Gewaltherrscher. Und ich kenne mich in der Antike einigermaßen aus. Und Geschichte war mein Hobby, seit der Schule. Und wenn man die Gewaltherrscher kennt, die Despoten, wenn so einer zu Fall kam, dann sind die anderen über den hergefallen wie die Geier und haben ihn zerfleischt. Es ist ausgeschlossen, dass da einer davor kommt. Und Gott richtet Nebukadnezar, der sein Werkzeug war, laut Bibel. Er richtet ihn, lässt ihn Gras fressen wie eine Kuh. Das hat mich immer erschüttert. Er muss Gras fressen wie eine Kuh. Er hat Fingernägel, Krallen wie ein Raubtier und steht auf dem Thron, weitert er in seinem Garten und frisst das Gras. Entschuldigung, so steht es wörtlich drin. Er frisst Gras. Und dieser Nebukadnezar, als die Stunde Gottes gekommen war, als er bereit war, Gott die Ehre zu geben, passiert was Erschütterndes im Daniel. Da passiert was völlig Erschütterndes. Plötzlich heißt es, er kam zu sich, gibt dem Gott des Himmels die Ehre. Das heißt, er demütigt sich vor Gott und dann kommt etwas, das ist unfassbar. Dann kommen genau die Leute, die ihn umbringen müssten, die ihn töten müssten. Seine eigenen Leute kommen plötzlich und erheben ihn wieder zur Königswürde. Und er hat eine größere Würde als vorher. Das ist für mich das größte Eingreifen Gottes mit in der Bibel. Dass sowas passiert, wenn man das spürt, ist unfassbar. Er tut, was er will. Damit sind die Machtverhältnisse klar. Ich diene mir Gott und ehre ihn, weil er tut, was er will. Ich hab hier nur staunend anzusehen, was er tut. Und wenn man mal hier beginnt, die Herrlichkeit und die Größe Gottes zu sehen, dann versteht man auch den hebräischen Titel El Shaddai, Gott der Allmächtige. Er tut nicht immer alles so, wie wir es uns vorstellen, weil unsere Vorstellungen sind 2. Mose 20, oft falsch. Wir haben ein Gottesbild. Und Gott handelt ganz anders. Dann denken wir, Gott ist falsch, in Wirklichkeit ist unser Gottesbild verdreht und verdrillt. Und da kommen die Enttäuschungen her. Ich denke, jetzt müsst doch Gott eingreifen, jetzt müsst ihr doch helfen, jetzt müsst ihr etwas tun. Er tut's nicht. Warum? Weil er tut, was er will und weil er genau das tut, was er in seinem Vertrag sagt. Wenn meine eigene religiöse Vorstellung Gott entgegensteht und er dann einfach nicht das macht, was ich will. Und da kommt die Enttäuschung, da kommt der Hader. In Wirklichkeit muss ich mich nur auf den Altar legen wie ein Nebukadnezar, Gott anbete, ihn ehre und akzeptiere, dass er tut, was er will und mein Herz wird zur Ruhe kommen und dann werde ich die Wege Gottes sehen. Und dazu gehört natürlich Malachi 1,6. Und zwar Malachi ist eines der tiefsten Bücher der ganzen Heiligen Schrift, alttestamentlich. Und er sagt hier, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Das heißt, Gott sagt Israel, das letzte Buch des Alten Testamentes, er sagt Israel ganz klar. Gott erwartet zwei Dinge von seinem Volk, auch von seinem neutestamentlichen Volk der Gemeinde Jesu Christi. Er erwartet, dass sie ihn ehrt und er erwartet, dass sie Furcht hat vom lebendigen Gott. Das ist der Unterschied zwischen dem, der tut, was er will und der Allmacht hat, der machen kann, was er will und mir, dem kleinen, elenden Menschen, der eigentlich ohnmächtig ist, nur in seinem kleinen Bereich handeln kann, dass hier ein riesengroßer Unterschied ist. Und dass wir das anerkennen und dann Gott entsprechend die Ehre geben und die Furcht vor ihm aufbauen. Jetzt kommen wir zu diesen Punkten, wo Gott eigentlich reagiert. Und im Johannesevangelium vor allem, aber auch in der ganzen Schrift, aufrichtet, wie er sich das vorstellt, dass man als Gläubiger Gott ehrt. Johannes 5, Vers 23 sagt, und vorher wurde erklärt, dass Gott das ganze Gericht seinem Sohn übergeben hat, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Verherrlichung Jesu Christi, die Verherrlichung des Sohnes Gottes und ihm die Ehre zu geben, ist automatisch die Verherrlichung Gottes des Vaters, weil er das Bild des Vaters ist, das Ebenbild, die einzige Offenbarung. Er, der in der gleichen Gestalt wie Gott war, sogar geistleiblich war, wie Gott der Vater, der nur seine Gestalt niedergelegt hat, er ist die perfekte Offenbarung. Ehren wir den Sohn, ehren wir den Vater. Und jetzt kommt es hier auf den entscheidenden Punkt, dass wir hier verstehen, was Gott will. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz heiklen Punkt. Johannes 5, 44, an was des meisten scheitert. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Und da sagt er ganz klar, dass im Endeffekt die eigene Ehre suche, das eigene Herz, die eigene Vorstellungen, Gott praktisch die Ehre zu stehlen, der Grund ist, warum auch jemand nicht glauben kann. Wisst ihr, das ist etwas Erschütterndes, weil das ist ein Kreislauf. Also, ist ein böser Kreislauf, weil wenn man hier nicht aufpasst, läuft man in die Falle. Und er sagt dann in Johannes 7, Vers 18, das Johannes-Evangelium hat ganz viele dieser Aussagen, ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Er sagt hier, Vers 18, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Das heißt, ich suche die Ehre dessen, der mich gesandt hat, Gott. Ich suche die Ehre so nicht, wie es mein Herz sagt, sondern wie er es sagt. Und davor sagt er, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ich aus mir selbst rede. Das heißt, er sagt hier ganz klar, du kannst es ausprobieren als Mensch, als Gläubiger. Aber es ist klar, es geht nach seiner Regeln, nach seiner Vorgabe, nach seinen geistlichen Gesetzen. Das läuft ab und nicht nach meinen. Wisst ihr, die ganze Religion, die ganze Denomination, auch die Unterschiede in der Christenheit, ich habe die ganze Brüderbewegung, die Heiligungsbewegung, ich habe jetzt 30 Jahre lang Kirchengeschichte konzentriert studiert, nebenher, immer wieder intervallmäßig, ganz konzentriert, mal habe ich schleifen lassen, aber ich war immer eigentlich im Gespräch mit der Vergangenheit. Und es hat bewirkt, dass mir aufgefallen ist, wie fast jede Denomination, das heißt jede religiöse Gruppe innerhalb der Gläubigen, die entstanden ist, eigentlich so unnötig war wie ein Kropf. Von ihrer Eigenständigkeit, nicht von ihrer Erweckungstätigkeit. In der Regel passiert immer das Gleiche. Gott gibt Erweckung. Das heißt, Menschen kommen zum Glauben und werden wieder geboren, werden gerettet. Da kommt ein Aufbruch und dann wäre es ja gut. Aber dann fängt der Mensch an, das, was die Väter getan haben, ihre Art, ihre Marotten sind es oft, zu institutionalisieren. Das heißt, man hat eine Kirche draus. Oder Denominationen, da kommt das Ganze her. Ich habe festgestellt, der Unterschied zwischen diesen wirklich wahrhaft Gläubigen, der ist so minimal, dass man eigentlich gar keine Einzelgruppe bräuchte, weil sie alle Gott dienen. Aber in Wirklichkeit haben sie alles zementiert. Und das nutzt natürlich der Teufel, um über Religionsvermischung, über Ökumene hier alles kaputt zu machen. Aber mir ist ganz wichtig, im Prinzip geht es darum, Gott wirklich die Ehre zu geben, indem er tut, was er sagt. Indem er sich nach ihm ausrichtet, nicht nach mir. Sondern er ist es, der sagt, was passiert. In Johannes 12, 26, nochmal Johannes Evangelium. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird mein Vater ihn ehren. Jetzt kommt wieder der entscheidende Punkt. Wenn ich selber Gott die Ehre gebe, wenn ich dem Sohn Gottes diene, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte, dann habe ich die gleiche Verheißung wie in Matthäus 6, 33, wo ja geschrieben steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, gehört genauso dazu, so wird Gott für das Leibliche, für das andere alles sorgen. Und hier habe ich die gleiche Verheißung. Ich habe die Verheißung, einen Vertrag von Gott her, wenn ich der Herr Jesus ehre und den Sohn Gottes verherrliche, dass dann Gott automatisch sich um meine Ehre kümmert. Ich brauche keine eigene Ehre zu suchen. Um die kümmert sich Gott, und zwar ganz genauso, wie er sich um mein Leben kümmert, aus Matthäus 6, 33. Gott kümmert sich um meine Ehre, wenn ich den Sohn Gottes ehre. Also muss ich als Gläubiger nur den Sohn Gottes verherrlichen und ihn ehren und den Rest macht Gott. Ihr versteht, das ist doch befreiend, oder? Ich brauche nicht dauernd drum gucken, habe ich jetzt Einfluss, habe ich keinen, sieht mir jetzt das, was ich für einer bin, interessiert ja niemand. Sondern Gott kümmert sich drum, Gott eifert hier dafür. Lässt das Alte Testament, da erkannte ganz Israel, dass David vor Gott bestätigt war als König über Israel. Das tut Gott, er tut es, nicht wir. Und das tut er, wenn wir den Sohn ehren. Und da ist auch eine Einheit von Altem und Neuem Testament, da gibt es keinen Unterschied, weil Gott ja der gleiche ist. Er hat natürlich in seinen Heilsplänen im Alten Testament teilweise anders gehandelt wie im Neuen Bund. Da gibt es gravierende Unterschiede. Aber er sagt hier in Johannes 5, 47, wenn ihr aber seinen Schriften, nämlich Moses Schriften, nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das heißt, das ist eine Einheit. Diese Einheit, dass Gott immer der gleiche ist, immer das gleiche sagt, was er meint und meint, was er sagt, dass er logisch handelt, geistlich, nach geistlichen Gesetzen und immer der gleiche ist. Immer heilig, immer Liebe, immer Licht, immer barmherzig, immer gnädig, immer eifersüchtig, immer erziehend, dass er wirklich Vater ist. Diese ganze Eigenschaft, die sind durchs Alte und das Neue Testament nicht verändert, die sind gleich. Und wenn man jetzt die ganze Situation ansieht, dann sieht man, dass Gott der Vater eifert für seinen Sohn. Ich zeige nachher gleich, wie man Gott wirklich ehrt. Aber zuerst muss mal klar sein, wo in diesem Zeitalter, wo Gott den Akzent setzt, und der Akzent ist bei seinem Sohn. Und da haben wir den entscheidenden Punkt. Und zwar in Psalm 8,5, das ist ja eine große Prophetie auf der Herr Jesus, heißt es: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, der Titel Jesu, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und dann sagt er klar, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Das heißt, die Prophetie auf der Herr Jesus, wo er ganz klar sagt, der Sohn Gottes, er ist erniedrigt unter die Engel durch das, dass er Fleisch wurde wie wir, er hatte kein Geistleben mehr. Aber in Wirklichkeit legt Gott die ganze Ehre auf den Sohn. Er wird den Sohn ehren. Und in dem Moment, wie ich Gott ehren will, muss mir klar sein, wen muss ich dann ehren? Zuerst den Sohn. Und durch den Sohn werde ich den Vater ehren. Gott hat bestimmt, dass der Sohn Gottes geehrt werden soll. Wisst ihr, ich sage euch ganz ehrlich, habe ich ein Problem gehabt, jahrelang. Ich hatte ein Lied, das habe ich so leidenschaftlich gesungen wie gar kein anderes. Es gibt viele Lieder, die ich leidenschaftlich singe. Vielleicht brülle ich sie auch manchmal. Aber diese Lieder sind fantastisch. Und das war das Lied, das heißt Anbetung dir, Jesus allein. Die Alten wissen, was ich meine. Und irgendwann bin ich dann geistlich gekommen und habe gesagt, das ist theologisch falsch. Der Vater, Offenbarung 4, 5, wird genauso angebetet. Es ist theologisch ein Zauber, das ist richtig. Aber trotzdem ist der Grundgedanke nicht falsch. Weil wenn ich den Sohn ehre, sagt die Bibel, ehre ich den Vater. Also soll ich mich auf den Sohn konzentrieren, indem dass ich ihm die Ehre gebe. Wir werden gleich sehen, was es heißt, den Sohn zu ehren. Und wir dürfen da nicht vergessen, wie Gott hier letztendlich handelt. Er sagt in Johannes 8, 54, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem er sagt, er sei euer Gott. Das heißt, Gott, der Vater selber, hat Interesse. Es ist sein Ziel. Und jetzt kommen wir zu diesem Gottesbild. Dieser eifersüchtige Gott will, dass sein Sohn geehrt wird. Ja, was muss ich dann tun, wenn ich Gott dienen will? Dann muss ich den Sohn ehren. Und wenn ich den Sohn nicht ehre, was passiert dann? Dann kommt die Eifersucht Gottes. Ihr begreift, da ist eine ganz klare Aussage von Gott, was er tut, was er will. Und er will, dass die Ehre dem Sohn Gottes, dem Herr Jesus, gehört. Wenn man sich das in Ruhe anguckt, dann begreift man, warum die Engel, als der Herr Jesus geboren wurde, warum sie dieses Verslein gesungen haben. Ehre sei Gott in der Höhe. Ist klar. Ehre ist Gott in der Höhe. Warum? Weil hier ein Kind ist, das Mensch wird. Der Sohn Gottes, der Heilsplan Gottes, ist die Verherrlichung Gottes des Vaters. Die Erlösung durch Jesu Blut, dieses gewaltige Geschehen am Kreuz von Golgatha und dann im himmlischen Heiligtum, ist die Verherrlichung Gottes des Vaters. Und darum singen sie bei der Menschwerdung Jesu diesen Vers. Und die Bibel zeigt nur stückchenweise, ist interessant, wie sie das meint. Hebräer 2,9 zum Beispiel. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleides mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Das heißt, ein Stück der Verherrlichung Jesu ist der Tod. Und das darf man nicht missachten. Das Brutalste, was der Herr Jesus erlebt hat, war nicht das Tragen der Sünde. Das war schlimm. Er kannte Sünde nicht, hat den Dreck der Sünde auf sich gehabt. Das Schlimmste, was der Herr Jesus erlebt hat, war nicht, dass die Dämonen ihn plötzlich frei angreifen durften. Und da war kein Dämon auf dem ganzen Erdball. Die standen alle ums Kreuz. Alle, was es gibt in diesem Universum. Bin ich felsenfest überzeugt. Das war nicht das Schlimmste. Aber dass er die Strafe hat tragen müssen. Dass sein Körper so zerrissen wurde, dass er nicht mehr wie ein Mensch aussah. Dass er gequält wurde ohne Ende nach Geist, Seele und Leib. Psalm 69, wissen wir ja. Psalm 22, Jesaja 53. Dass er das alles erlebt hat. Das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Böseste und das Brutalste, was am Kreuz von Golgatha geschah, war, dass der der Fürst des Lebens ist, den Tod erlebt hat. Darum ist es so bösartig, wenn manche Sekte sagen, dass der Herr Jesus nicht wirklich körperlich gestorben wäre. Nur wenn er stirbt, wenn er wirklich stirbt, konnte er bezahlen. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn er bezahlen wollte, musste er sterben, dass er nämlich den Preis bezahlen konnte. Und der Preis wurde bezahlt mit seinem kostbaren und teuren Blut. Aber die Folge war Tod. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel, und das war die Verherrlichung. Das heißt, der höchste Punkt der Leiden war die Verherrlichung Jesu Christi. Wenn wir also den Sohn anbeten und dem Sohn dienen und ihn verherrlichen für die Leiden, auch für den Tod, dann ehren wir Gott. Sehen wir vorgegriffen. Und hier haben wir einen Punkt, und der hat mich doch erschüttert. Ich habe es ja schon oft erzählt, aber sie lässt mich nicht los, die Geschichte. Ich finde die so schön von diesem Erik Little, von diesem Olympiasieger, dass der so Gott gedient hat. In 1. Samuel 2,27 heißt es ja, wo Gott mit Eli redet, sagt, habe ich mich nicht im Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch beim Haus des Pharao in Ägypten waren? Ja, ich habe mir doch dort von allen Stämmen Israel zum Priester erwählt, damit er auf meinem Altar opfere, Räucherwerk anzünde und das Ephod vor mir trage. Und ich habe dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israel gegeben. Dann wirft er ihn ja vor und sagt, du bist als Priester eingesetzt, du hast mich nicht geehrt. Das war der entscheidende Punkt. Jetzt sagt er am Schluss von Vers 30, sondern wer mich ehrt, den will ich ehren. Wer mich verachtet, der soll auch verachtet werden. Wisst ihr, und da ist oft der Punkt, statt dass man Gott ehrt, und oft ist so, man ehrt Gott nicht und bekommt dann keine Ehre, und dann geifert man richtig nach eigener Ehre und kriegt sie erst recht nicht, weil man Gott nämlich nicht ehrt, sondern dann kommt sogar Verachtung über uns. Versteht ihr? Das haben die meisten Leute noch nicht erkannt, sogar Verachtung kann über uns kommen, wenn man den Sohn Gottes nicht ehrt als Gläubige. Und hier ist ein wunderbarer Punkt. Und das, ihr wisst ja von dem Erik Little, er hat ja Gott geehrt. Er hat sich blamiert vor den Menschen bis aufs Blut, weil er nicht bereit war, am Sonntag Olympiasieger zu werden. Und wo ihm dann der andere Gläubige genau die Bibelstelle zusteckt, sagt, ich will Ehre, die mich ehren. Und dann hat Gott das eingelöst. Das war Prophetie. Neutestamentlicher Art, wie man sie nicht atemberaubender erleben kann. Dann hat Gott das so eingelöst, dass dieser Mann, ich habe ein Bild von ihm, wisst ihr, der heißt ja nach aerodynamischen Gesichtspunkten, hätte er eigentlich letzter wären müssen. Der ist nämlich, statt dass der wie im Windkanal genau nach der richtigen Haltung gelaufen ist, der ist gelaufen, ist so stocksteif, ich habe sowas noch nie gesehen. Der hat sogar noch den Hinterkörper zurückgebogen und nur die Füße sind gelaufen wie eine Maschine. Also wo ich das Bild zuerst mal gesehen habe, habe ich gesagt, ja, da kannst du doch nichts gewinnen, wenn du so läufst. Aber der war, da hat Gott alles weggewischt, alles weggeräumt. Das war absolut ein Traum. Und er ist dann der große Sieger geworden und ist dann aufs Missionsfeld. Er hat sich nicht ehren lassen von Menschen, sondern hat Gott geehrt, indem er Blutzeuge wurde, Märtyrer und sich töten ließ. Wisst ihr, und die Stelle, die ist massiv, dass Gott geehrt wird durch mein Leben. Und wenn ich Gott ehre, dann ehrt Gott mich. Dann zahlt er. Und zwar sein Vertrag. Er bezahlt mir dann alle Verheißungen. Er geht dann hin und löst den ganzen Vertrag ein. Nicht nur die erste, die zweite, die dritte, sondern alle Raten, die Gott vorgesehen hat. Und mir geht es jetzt einfach darum, was muss ich tun, dass ich Gott ehre? Nicht nur, dass ich den Herr Jesus verehre im Sinn von, dass ich seine Leiden hier huldige. Ich möchte einfach nochmals betonen, ihr kennt alle die Geschichte, Apostelgeschichte 12,23, wo dieser böse König von Würmern zerfressen wird, weil er Gott nicht die Ehre gibt. Ich möchte nur nochmal zeigen, wie ernst das Gott mit seiner Ehre nimmt. Und der Einstieg ist Jakobus 4. Dort gibt Gott einfach nochmals eine ganz klare, ich möchte fast sagen, es ist fast eine Parole, wo Gott hier etwas sagt, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich Gott zum Feind. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher ist aber die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das heißt, er sagt hier ganz klar, Gott ist eifersüchtig. Gott ist eifersüchtig und Gott will, dass wir ihn ehren. Und er will es 100-mal mehr noch von den Gläubigen als von den Ungläubigen. Und jetzt muss ich lernen, wie ehre ich Gott. Römer 4. Ich hab's in den letzten paar Wochen ein paar Mal, darum weiß ich halt, ob ich es hier schon gesagt habe, ist aber egal, dann sage ich es halt doppelt. Mir geht es einfach darum, es muss sitzen. Eigentlich müsstest du das nicht doppelt sagen, sondern 100-mal müsstest du es einbläuen. Und zwar in Römer 4,16 heißt es vor Abraham. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem, der aus dem Glauben Abrahams ist, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Da steht Ethne, also Heidenvölker. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Er wurde nicht schwach im Glauben und er zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und jetzt wird erklärt, was das heißt. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Ihr erinnert euch, die Heilung des Blinden. Was fragt er ihn? Was willst du, dass ich dir tun soll? Er fragt die Leute, Aussatz, Blinde, er fragt sie, was soll ich euch tun? Und dann an einer Stelle sagt er, dass ich sehend werde. Und dann kommt die Gegenfrage, glaubst du das? Und dann sagt der andere, ja. Und dann sagt er, so wie dein Glaube ist, geschehe es. Und derselbe Sekunde geht die Augen auf. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, Gott erwartet, dass wir ihn ehren durch Glauben. Wisst ihr, und da siehst du jetzt etwas, das ist atemberaubend. Es hat mich umgetrieben. Dieser Abraham hat mich umgetrieben. Wisst ihr, ich habe Abraham immer so im Kopf wie in der Kinderbibel, so ein alter, behäbiger Patriarch mit einem Bart. So ist ja Abraham. Aber dieser Mann war eine Bombe, geistlich gesehen. Und wer auch nicht ohne war, es war seine Frau. Die habe ich immer für ungeistlich gehalten, aber ich habe mich revidieren müssen. Die Bibel sagt, sie war geistlich, die Sarai oder später Sarah. Und zwar, wir müssen einfach etwas nüchtern sehen. Du hast ein Ehepaar, der eine 100 und sie fast 100. Und jetzt sagst du denen, er kriegt ein Kind. Sind wir ehrlich, die Körperfunktionen waren weg. Sind wir einig, brauchen wir nicht reden. Und da steht im Griechischen ein Wort, das hat mich umgeschlagen. Da steht im Hebräer 11,11, dass Sarah Kraft bekam zu gebären. Da steht wörtlich, dass sie Kraft bekam, dass Same, also das weibliche Ei, abgeworfen wurde. Das heißt, umschrieben, dass der Körper wieder angefangen hat zu arbeiten. Durch Glaube. Dem Moment, wie Sarah geglaubt hat, hat ihr Körper wieder angefangen zu glauben, dass sie ein Kind kriegt. Wie gesagt, das allein wäre schon ein ungeheures Wunder und eine ungeheure Tat Gottes. Und die Bibel sagt, der Abraham hat das geglaubt. Er hat geglaubt, dass er als 100-jähriger Kind kriegt. Das ist schon brutal. Aber es geht viel brutaler. Mir ist es am Anfang gar nicht aufgefallen. Dieser Abraham hat geglaubt, seine Frau hat zuerst gelacht, darum heißt er Isaac, der Lacher. Aber sie hat dann so geglaubt, dass sie, also müsst ihr euch mal vorstellen, sie hat Gott geglaubt und durch den Glauben hat Gott ihren Körper wieder angestoßen, dass er wieder funktioniert. Und jetzt kommt das Brutale. Nachdem das Kind da ist, ich kann mir vorstellen, was da für eine Freude war in dem Hause Abrahams, wisst ihr. Das Wunder Gottes, man hat da ja sicher auch das nicht hinterm Berg gehalten, hat Zeugnis gegeben, vielleicht sogar geprahlt, war stolz. Gott hat mich geehrt, Gott hat mir ein Kind gegeben, im Alter der Sohn der Verheißung. Nicht der Eliezer von Damaskus, sondern Isaac wird der Verheißene sein. Nicht Ismael, sondern Isaac ist es. Plötzlich hat er den Stammhalter, der ihm verheißen war. Gott hat seine Zusage eingehalten, er hat seine Verträge gehalten. Triumph! Jetzt kommt der gleiche Gott. Jetzt kommt Jesaja 48,10. Er muss durchs Tal des Elends führen, um den Menschen beizubringen, dass sie Gott ehren sollen. Und du Gläubiger und ich Gläubiger, vielleicht ist das der Grund, dass wir manchmal durchs Tal des Elends gehen müssen, weil wir immer noch nicht gelernt haben, Gott zu ehren. Das kann gut sein, seelsorgerlich. Dass wir lernen müssen, Gott zu ehren. Und drum führt er uns einen Weg, wie ein Abraham geführt hat. Jetzt kommt für mich die größte Prüfung. Die war brutaler wie alles andere. Jetzt ist das Wunder geschehen. Sarah bekommt ihre Körperfunktion zurück. Das Kind ist da. Ich bin überzeugt, dass sie wieder wegging, nachdem das Kind da war. Jetzt kommt Gott und sagt zu ihm in 1. Mose 22, opfere mir diesen Sohn als Brandopfer. Das heißt zu Deutsch, bring ihn um. Bring ihn um. Verbrenne ihn als Brandopfer auf dem Altar. Wisst ihr, und jetzt siehst du, was die Bibel meint, dass er Gott geehrt hat. Das ist auch der Hintergrund, warum er sagt, dass er geglaubt hat, dass Gott, wo nichts mehr war, etwas bringen kann. Und dass er aus den Toten auferwecken kann. Der hat es gewusst. Und jetzt muss er hingehen und gehorsam sein. Was macht er? Er ist gehorsam. Ich würde in der Ewigkeit, ich weiß ja nicht, ob man da was fragen darf, aber wenn man was fragen darf, würde mich absolut interessieren, was dieser Abraham gedacht hat, wenn er mit seinem Kind und dem Esel zum Berg Moria ging. Wisst ihr, was Moria ist? Golgatha. Moria ist der Berg Golgatha. Das Opfer, da wurde, also was Golgatha, es ist Jerusalem, dort wo der Tempel drauf gebaut wurde, also wo sich dann das, was im innersten Heiligtum passiert ist, sich abgespielt hat. Aber Moria ist der Tempelberg, wo der Sühnedeckel stand, später. Was sich da abgespielt hat, was hat sich in dem Herz dieses Menschen abgespielt? Und jetzt kommt das Brutale, jetzt geht der hin und ist gehorsam und der zieht sogar schon auf, um zuzustoßen. Ich bin tief überzeugt, aus letztem Glauben, Abraham hätte dieses Kind getötet, er hätte es umgebracht. Was das für ein Preis war, ungeheuer. Warum? Er hat Gott geehrt. Was hat er geglaubt? Und jetzt kommt das Entscheidende. Was hat er geglaubt? Unverbrüchlich. Und ich frage nachher gleich, warum hat er es geglaubt? Das ist nämlich entscheidend. Er hat geglaubt, selbst wenn er den Isaak umbringt, dass Gott das Wunder wiederholt. Er hat entweder geglaubt, dass er von den Toten auferweckt, wenn man Brandopfer fast nicht möglich, weil es weg ist, oder dass er das Wunder wiederholt. Er hat geglaubt, dass die Urverheißung, dass aus seinem Samen, das heißt aus seiner Nachkommenschaft, ganze Heidevölker und das Volk Israel entsteht, das hat er geglaubt. Und er hat so geglaubt, dass er sogar überzeugt war, dass Gott das Wunder wiederholt. Ist mir nie aufgefallen. Er wiederholt das Wunder. Ist brutal, wenn man sich das ansieht. Warum hat er ihm geglaubt? Warum hat er das so geglaubt? Wisst ihr, wer Gottes Wort hört und tut, wie ehrt man Gott? Durch Glaube. Ah, also die Bibel will, dass ich Gott durch Glaube ehre, weil Abraham ist der Vater der Gläubigen. Ich soll ihn durch Glaube ehren. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wisst ihr, das ist etwas Erschütterndes, weil das ist ein Kreislauf. Also, ist ein böser Kreislauf, weil wenn man hier nicht aufpasst, läuft man in die Falle. Und er sagt dann in Johannes 7, Vers 18, Johannes Evangelium hat ganz viele dieser Aussage, ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Er sagt hier, Vers 18, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Das heißt, ich suche die Ehre dessen, der mich gesandt hat, Gott. Ich suche die Ehre so, nicht wie es mein Herz sagt, sondern wie er es sagt. Und davor sagt er, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ich aus mir selbst rede. Das heißt, er sagt hier ganz klar, du kannst es ausprobieren als Mensch, als Gläubiger. Aber eines ist klar, es geht nach seiner Regeln, nach seiner Vorgabe, nach seinen geistlichen Gesetzen. Das läuft ab und nicht nach meinen. Wisst ihr, die ganze Religion, die ganze Denomination, auch die Unterschiede in der Christenheit, ich habe die ganze Brüderbewegung, die Heiligungsbewegung, ich habe jetzt 30 Jahre lang Kirchengeschichte konzentriert studiert, nebenher, immer wieder intervallmäßig, ganz konzentriert, mal habe ich schleifen lassen, aber ich war immer eigentlich im Gespräch mit der Vergangenheit. Und es hat bewirkt, dass mir aufgefallen ist, wie fast jede Denomination, das heißt jede religiöse Gruppe innerhalb der Gläubigen, die entstanden ist, eigentlich so unnötig war wie ein Kropf. Von ihrer Eigenständigkeit, nicht von ihrer Erweckungstätigkeit. In der Regel passiert immer das Gleiche. Gott gibt Erweckung. Das heißt, Menschen kommen zum Glauben und werden wieder geboren, werden gerettet. Da kommt ein Aufbruch und dann wäre es ja gut. Aber dann fängt der Mensch an, das, was die Väter getan haben, ihre Art, ihre Marotten sind es oft, zu institutionalisieren. Das heißt, die Macht der Kirche draus. Oder Denominationen, da kommt das Ganze her. Ich habe festgestellt, der Unterschied zwischen diesen wirklich wahrhaft Gläubigen, der ist so minimal, dass man eigentlich gar keine Einzelgruppe bräuchte, wenn sie alle Gott dienen. Aber in Wirklichkeit haben sie alles zementiert. Und das nutzt natürlich der Teufel, um über Religionsvermischung, über Ökumene hier alles kaputt zu machen. Aber mir ist ganz wichtig, im Prinzip geht es darum, Gott wirklich die Ehre zu geben, indem er tut, was er sagt. Indem er sich nach ihm ausrichtet, nicht nach mir. Sondern er ist es, der sagt, was passiert. In Johannes 12, 26, nochmal Johannes Evangelium. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird mein Vater ihn ehren. Jetzt kommt wieder der entscheidende Punkt. Wenn ich selber Gott die Ehre gebe, wenn ich dem Sohn Gottes diene, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte, dann habe ich die gleiche Verheißung wie in Matthäus 6,33, wo ja geschrieben steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, gehört genauso dazu, so wird Gott für das Leibliche, für das andere alles sorgen. Und hier habe ich die gleiche Verheißung. Ich habe die Verheißung, einen Vertrag von Gott her, wenn ich der Herr Jesus ehre und den Sohn Gottes verherrliche, dass dann Gott automatisch sich um meine Ehre kümmert. Ich brauche keine eigene Ehre zu suchen. Um die kümmert sich Gott, und zwar ganz genauso, wie er sich um mein Leben kümmert, aus Matthäus 6,33. Gott kümmert sich um meine Ehre, wenn ich den Sohn Gottes ehre. Also muss ich als Gläubiger nur den Sohn Gottes verherrlichen und ihn ehren und den Rest macht Gott. Ihr versteht, das ist doch befreiend, oder? Ich brauche nicht dauernd drum gucken, habe ich jetzt Einfluss, habe ich keinen, sieht mir jetzt das, was ich für einer bin, interessiert ja niemand, sondern Gott kümmert sich drum, Gott eifert hier dafür. Lässt das Alte Testament, da erkannte ganz Israel, dass David vor Gott bestätigt war als König über Israel. Das tut Gott, er tut es, nicht wir. Und das tut er, wenn wir den Sohn ehren. Und da ist auch eine Einheit von Altem und Neuem Testament, da gibt es keinen Unterschied, weil Gott ja der gleiche ist. Er hat natürlich in seinen Heilsplänen im Alten Testament teilweise anders gehandelt wie im Neuen Bund. Da gibt es gravierende Unterschiede. Aber er sagt hier in Johannes 5,47, wenn ihr aber seinen Schriften, nämlich Moses Schriften, nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das heißt, das ist eine Einheit. Diese Einheit, dass Gott immer der gleiche ist, immer das gleiche sagt, was er meint und meint, was er sagt, dass er logisch handelt, geistlich nach geistlichen Gesetzen und immer der gleiche ist. Immer heilig, immer Liebe, immer Licht, immer barmherzig, immer gnädig, immer eifersüchtig, immer erziehend, dass er wirklich Vater ist. Diese ganzen Eigenschaften, die sind durchs Alte und das Neue Testament nicht verändert, die sind gleich. Und wenn man jetzt die ganze Situation aussieht, dann sieht man, dass Gott der Vater eifert für seinen Sohn. Ich zeige nachher gleich, wie man Gott wirklich ehrt. Aber zuerst muss mal klar sein, wo in diesem Zeitalter, wo Gott der Akzent setzt, und der Akzent ist bei seinem Sohn. Und da haben wir den entscheidenden Punkt. Und zwar in Psalm 8,5, das ist ja eine große Prophetie auf der Herr Jesus, heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, der Titel Jesu, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und dann sagt er klar, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Das heißt, eine Prophetie auf der Herr Jesus, wo er ganz klar sagt, der Sohn Gottes, er ist erniedrigt unter die Engel durch das, dass er Fleisch wurde wie wir. Er hatte kein Geistleben mehr. Aber in Wirklichkeit legt Gott die ganze Ehre auf den Sohn. Er wird den Sohn ehren. Und in dem Moment, wie ich Gott ehren will, muss mir klar sein, wen muss ich dann ehren? Zuerst den Sohn. Und durch den Sohn werde ich den Vater ehren. Gott hat bestimmt, dass der Sohn Gottes geehrt werden soll. Wisst ihr, ich sage euch ganz ehrlich, habe ich ein Problem gehabt, jahrelang. Ich hatte ein Lied, das habe ich so leidenschaftlich gesungen wie gar kein anderes. Es gibt viele Lieder, die ich leidenschaftlich singe. Vielleicht brülle ich sie auch manchmal. Aber diese Lieder sind fantastisch. Und das war das Lied, das heißt, Anbetung dir, Jesus allein. Die Alten wissen, was ich meine. Und irgendwann bin ich dann geistlich gekommen und habe gesagt, ist theologisch falsch. Der Vater, Offenbarung 4, 5, wird genauso angebetet. Es ist theologisch sauber, das ist richtig. Aber trotzdem ist der Grundgedanke nicht falsch. Weil wenn ich den Sohn ehre, sagt die Bibel, ehre ich den Vater. Also soll ich mich auf den Sohn konzentrieren, indem, dass ich ihm die Ehre gebe. Wir werden gleich sehen, was heißt, der Sohn zu ehren. Und wir dürfen da nicht vergessen, wie Gott hier letztendlich handelt. Er sagt in Johannes 8, 54, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem er sagt, er sei euer Gott. Das heißt, Gott, der Vater selber, hat Interesse. Es ist sein Ziel. Und jetzt kommen wir zu diesem Gottesbild. Dieser eifersüchtige Gott will, dass sein Sohn geehrt wird. Ja, was muss ich dann tun, wenn ich Gott dienen will? Dann muss ich den Sohn ehren. Und wehe, wenn ich den Sohn nicht ehre, was passiert dann? Dann kommt die Eifersucht Gottes. Ihr begreift, da ist eine ganz klare Aussage von Gott, was er tut, was er will. Und er will, dass die Ehre dem Sohn Gottes, dem Herr Jesus, gehört. Wenn man sich das in Ruhe anguckt, dann begreift man, warum die Engel, als der Herr Jesus geboren wurde, warum sie dieses Verslein gesungen haben. Ehre sei Gott in der Höhe. Ist klar. Ehre ist Gott in der Höhe. Warum? Weil hier ein Kind ist, das Mensch wird. Der Sohn Gottes, der Heilsplan Gottes, ist die Verherrlichung Gottes des Vaters. Die Erlösung durch Jesu Blut, dieses gewaltige Geschehen am Kreuz vor Golgatha und dann im himmlischen Heiligtum, ist die Verherrlichung Gottes des Vaters. Und darum singen sie bei der Menschwerdung Jesu diesen Vers. Und die Bibel zeigt nur stücklesweise, ist interessant, wie sie das meint. Hebräer 2,9 zum Beispiel. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleides mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Das heißt, ein Stück der Verherrlichkeit, der Verherrlichung Jesu ist der Tod. Und das darf man nicht missachten. Das Brutalste, was der Herr Jesus erlebt hat, war nicht das Tragen der Sünde. Das war schlimm. Er kannte Sünde nicht, hat der Dreck der Sünde auf sich gehabt. Das Schlimmste, was der Herr Jesus erlebt hat, war nicht, dass die Dämonen ihn plötzlich frei angreifen durften. Und da war kein Dämon auf dem ganzen Erdball. Die standen alle ums Kreuz. Alle, was es gibt in diesem Universum. Bin ich felsenfest überzeugt. Das war nicht das Schlimmste. Aber dass er die Strafe hat tragen müssen. Dass sein Körper so zerrissen wurde, dass er nicht mehr wie ein Mensch aussah. Dass er gequält wurde ohne Ende nach Geist, Seele und Leib. Psalm 69, wissen wir ja. Psalm 22, Jesaja 53. Dass er das alles erlebt hat. Das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Böseste und das Brutalste, was am Kreuz vor Golgatha geschah, war, dass der, der der Fürst des Lebens ist, den Tod erlebt hat. Darum ist es so bösartig, wenn manche Sekte sagen, dass der Herr Jesus nicht wirklich körperlich gestorben wäre. Nur wenn er stirbt, wenn er wirklich stirbt, konnte er bezahlen. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn er bezahlen wollte, musste er sterben, dass er nämlich den Preis bezahlen konnte. Und der Preis wurde bezahlt mit seinem kostbaren und teuren Blut. Aber die Folge war Tod. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel, und das war die Verherrlichung. Das heißt, der höchste Punkt der Leiden war die Verherrlichung Jesu Christi. Wenn wir also den Sohn anbeten und dem Sohn dienen und ihn verherrlichen für die Leiden, auch für den Tod, dann ehren wir Gott. Sei mal vorgegriffen. Und hier haben wir einen Punkt, und der hat mich doch erschüttert. Ich habe es ja schon oft erzählt, aber sie lässt mich nicht los, die Geschichte. Ich fände die so schön von diesem Erik Little, von diesem Olympiasieger, dass der so Gott gedient hat. In 1. Samuel 2, 27 heißt es ja, wo Gott mit Eli redet, sagt, habe ich mich nicht im Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch beim Haus des Pharao in Ägypten waren? Ja, ich habe mir doch dort von allen Stämmen Israel zum Priester erwählt, damit er auf meinem Altar opfere, Räucherwerk anzünde und das Ephod vor mir trage, und ich habe dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israel gegeben. Dann wirft er ihn ja vor und sagt, du bist als Priester eingesetzt, du hast mich nicht geehrt. Das war der entscheidende Punkt. Jetzt sagt er am Schluss von Vers 30, sondern wer mich ehrt, den will ich ehren. Wer mich verachtet, der soll auch verachtet werden. Wisst ihr, und da ist oft der Punkt, statt dass man Gott ehrt, und oft ist so, man ehrt Gott nicht und bekommt dann keine Ehre, und dann geifert man richtig nach eigener Ehre und kriegt sie erst recht nicht, weil man Gott nämlich nicht ehrt, sondern dann kommt sogar Verachtung über uns. Versteht ihr? Das haben die meisten Leute noch nicht erkannt, sogar Verachtung kann über uns kommen, wenn man den Sohn Gottes nicht ehrt als Gläubige. Und hier ist ein wunderbarer Punkt. Und das, ihr wisst ja von dem Erik Little, er hat ja Gott geehrt. Er hat sich blamiert vor den Menschen bis aufs Blut, weil er nicht bereit war, am Sonntag Olympiasieger zu werden. Und wo ihm dann der andere Gläubige genau die Bibelstelle zusteckt, sagt, ich will Ehre, die mich ehren. Und dann hat Gott das eingelöst. Das war Prophetie. Neutestamentlicher Art, wie man sie nicht atemberaubender erleben kann. Dann hat Gott das so eingelöst, dass dieser Mann, ich habe ein Bild von ihm, wisst ihr, der heißt ja nach aerodynamischen Gesichtspunkten, hätte er eigentlich letzter wären müssen. Der ist nämlich, statt dass der wie im Windkanal genau nach der richtigen Haltung gelaufen ist, der ist gelaufen, ist so stocksteif, ich habe sowas noch nie gesehen. Der hat sogar noch den Hinterkörper zurückgebogen und nur die Füße sind gelaufen wie eine Maschine. Also, wo ich das Bild zuerst mal gesehen habe, habe ich gesagt, ja, da kannst du doch nichts gewinnen, wenn du so läufst. Aber der war, da hat Gott alles weggewischt, alles weggeräumt. Das war absolut ein Traum. Und er ist dann der große Sieger geworden und ist dann aufs Missionsfeld. Er hat sich nicht ehren lassen von Menschen, sondern hat Gott geehrt, indem er Blutzeuge wurde, Märtyrer und sich töten ließ. Wisst ihr, und die Stelle, die ist massiv, dass Gott geehrt wird durch mein Leben. Und wenn ich Gott ehre, dann ehrt Gott mich. Dann zahlt er. Und zwar sein Vertrag. Er bezahlt mir dann alle Verheißungen. Er geht dann hin und löst den ganzen Vertrag ein. Nicht nur die erste, die zweite, die dritte, sondern alle Raten, die Gott vorgesehen hat. Und mir geht es jetzt einfach darum, was muss ich tun, dass ich Gott ehre? Nicht nur, dass ich den Herr Jesus verehre im Sinn von, dass ich seine Leiden hier huldige. Ich möchte einfach nochmals betonen, ihr kennt alle die Geschichte, Apostelgeschichte 12,23, wo dieser böse König von Würmern zerfressen wird, weil er Gott nicht die Ehre gibt. Ich möchte nur nochmal zeigen, wie ernst das Gott mit seiner Ehre nimmt. Und der Einstieg ist Jakobus 4. Dort gibt Gott einfach nochmals eine ganz klare, ich möchte fast sagen, es ist fast eine Parole, wo Gott hier etwas sagt, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich Gott zum Feind. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher ist aber die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das heißt, er sagt hier ganz klar, Gott ist eifersüchtig. Gott ist eifersüchtig und Gott will, dass wir ihn ehren. Und er will es 100-mal mehr noch von den Gläubigen als von den Ungläubigen. Und jetzt muss ich lernen, wie ehre ich Gott. Römer 4. Ich hab's in den letzten paar Wochen ein paar Mal, darum weiß ich halt, ob ich es hier schon gesagt habe, ist aber egal, dann sage ich es halt doppelt. Mir geht es einfach darum, es muss sitzen. Eigentlich müsstest du das nicht doppelt sagen, sondern 100-mal müsstest du es einbläuen. Und zwar in Römer 4,16 heißt es vor Abraham. Darum ist er aus Gnaden, damit er aufgrund von Gnade sei, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem, der aus dem Glauben Abrahams ist, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Da steht Ethne, also Heidenvölker. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Er wurde nicht schwach im Glauben und er zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und jetzt wird erklärt, was das heißt. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Ihr erinnert euch, die Heilung des Blinden. Was fragt er ihn? Was willst du, dass ich dir tun soll? Er fragt die Leute, Aussatz, Blinde, er fragt sie, was soll ich euch tun? Und dann an einer Stelle sagt er, dass ich sehend werde. Und dann kommt die Gegenfrage, glaubst du das? Und dann sagt der andere, ja. Und dann sagt er, so wie dein Glaube ist, geschehe es. Und derselbe Sekunde geht die Augen auf. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, Gott erwartet, dass wir ihn ehren durch Glauben. Wisst ihr, und da siehst du jetzt etwas, das ist atemberaubend. Es hat mich umgetrieben. Dieser Abraham hat mich umgetrieben. Wisst ihr, ich habe Abraham immer so im Kopf wie in der Kinderbibel, so ein alter, behäbiger Patriarch mit einem Bart. So ist ja Abraham. Aber dieser Mann war eine Bombe, geistlich gesehen. Und wer auch nicht ohne war, es war seine Frau. Die habe ich immer für ungeistlich gehalten, aber ich habe mich revidieren müssen. Die Bibel sagt, sie war geistlich, die Sarai oder später Sarah. Und zwar, wir müssen einfach etwas nüchtern sehen. Du hast ein Ehepaar, der eine 100 und sie fast 100. Und jetzt sagst du denen, er kriegt ein Kind. Sind wir ehrlich, die Körperfunktionen waren weg. Sind wir einig, brauchen wir nicht reden. Und da steht im Griechischen ein Wort, das hat mich umgeschlagen. Da steht im Hebräer 11,11, dass Sarah Kraft bekam zu gebären. Da steht wörtlich, dass sie Kraft bekam, das Same, als das weibliche Ei abgeworfen wurde. Das heißt, umschrieben, dass der Körper wieder angefangen hat zu arbeiten. Durch Glaube, dem Moment, wie Sarah geglaubt hat, hat ihr Körper wieder angefangen zu glauben und sie hat ein Kind gekriegt. Wieso? Und das allein wäre schon ein ungeheures Wunder und eine ungeheure Tat Gottes. Und die Bibel sagt, der Abraham hat das geglaubt. Er hat geglaubt, dass er als 100-jähriger Kind kriegt. Das ist schon brutal. Aber es geht viel brutaler. Mir ist am Anfang gar nicht aufgefallen. Dieser Abraham hat geglaubt, seine Frau hat zuerst gelacht. Darum heißt er ja Isaac, der Lacher. Aber sie hat dann so geglaubt, dass sie... Also, müsst ihr euch mal vorstellen, sie hat Gott geglaubt und durch den Glauben hat Gott ihren Körper wieder angestoßen, dass er wieder funktioniert. Und jetzt kommt das Brutale. Nachdem das Kind da ist, ich kann mir vorstellen, was da für eine Freude war in dem Hause Abrahams, wisst ihr. Das Wunder Gottes, man hat da ja sicher auch das nicht hinterm Berg gehalten, hat Zeugnis gegeben, vielleicht sogar geprahlt, war stolz. Gott hat mich geehrt, Gott hat mir ein Kind gegeben, im Alter der Sohn der Verheißung, nicht der Eliezer von Damaskus, sondern Isaac wird der Verheißene sein. Nicht Ismael, sondern Isaac ist es. Plötzlich hat er den Stammhalter, der ihm verheißen war. Gott hat seine Zusage eingehalten, er hat seine Verträge gehalten. Triumph! Jetzt kommt der gleiche Gott. Jetzt kommt Jesaja 48,10. Er muss durchs Tal des Elends führen, um den Menschen beizubringen, dass sie Gott ehren sollen. Und du Gläubiger und ich Gläubiger, vielleicht ist das der Grund, dass wir manchmal durchs Tal des Elends gehen müssen, weil wir immer noch nicht gelernt haben, Gott zu ehren. Das kann gut sein, seelsorgerlich. Dass wir lernen müssen, Gott zu ehren. Und darum führt er uns einen Weg, wie ein Abraham geführt hat. Jetzt kommt für mich die größte Prüfung. Die war brutaler wie alles andere. Jetzt ist das Wunder geschehen. Sarah bekommt ihre Körperfunktion zurück. Das Kind ist da. Ich bin überzeugt, dass sie wieder wegging, nachdem das Kind da war. Jetzt kommt Gott und sagt zu ihm in 1. Mose 22, opfere mir diesen Sohn als Brandopfer. Das heißt zu Deutsch, bring ihn um. Bring ihn um, verbrenne ihn als Brandopfer auf dem Altar. Und jetzt siehst du, was die Bibel meint, dass er Gott geehrt hat. Das ist auch der Hintergrund, wo man sagt, dass er geglaubt hat, dass Gott wohl nichts mehr war, etwas bringen kann. Und dass er aus den Toten auferwecken kann. Der hat es gewusst. Und jetzt muss er hingehen und gehorsam sein. Was macht er? Er ist gehorsam. Ich würde in der Ewigkeit, ich weiß ja nicht, ob man da was fragen darf, aber wenn man was fragen darf, würde mich absolut interessieren, was dieser Abraham gedacht hat, wenn er mit seinem Kind und dem Esel zum Berg Moria ging. Wisst ihr, was Moria ist? Golgatha. Moria ist der Berg Golgatha. Das Opfer, da wo der, also was Golgatha, es ist Jerusalem, dort wo der Tempel drauf gebaut wurde, also wo sich dann das, was im innersten Heiligtum passiert ist, sich abgespielt hat. Aber Moria ist der Tempelberg, wo der Sühnedeckel stand, später. Was sich da abgespielt hat, was hat sich in dem Herz dieses Menschen abgespielt? Und jetzt kommt das Brutale, jetzt geht der hin und ist gehorsam und der zieht sogar schon auf, um zuzustoßen. Ich bin tief überzeugt, aus letztem Glaube, Abraham hätte dieses Kind getötet, er hätte es umgebracht. Was das für ein Preis war, ungeheuer. Warum? Er hat Gott geehrt. Was hat er geglaubt? Und jetzt kommt das Entscheidende. Was hat er geglaubt? Unverbrüchlich. Und ich frage nachher gleich, warum hat er es geglaubt? Das ist nämlich entscheidend. Er hat geglaubt, selbst wenn er den Isaak umbringt, dass Gott das Wunder wiederholt. Er hat entweder geglaubt, dass er von den Toten auferweckt, wenn man Brandopfer fast nicht möglich, weil es weg ist, oder dass er das Wunder wiederholt. Er hat geglaubt, dass die Urverheißung, dass aus seinem Samen, das heißt aus seiner Nachkommenschaft, ganze Heidevölker und das Volk Israel entsteht, das hat er geglaubt. Und er hat so geglaubt, dass er sogar überzeugt war, dass Gott das Wunder wiederholt. Ist mir nie aufgefallen. Er wiederholt das Wunder. Ist brutal, wenn man sich das ansieht. Warum hat er ihm geglaubt? Warum hat er das so geglaubt? Wisst ihr, wer Gottes Wort hört und tut, wie ehrt man Gott? Durch Glaube. Ah, also die Bibel will, dass ich Gott durch Glaube ehre, weil Abraham ist der Vater der Gläubigen. Ich soll ihn durch Glaube ehren. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Nicht wer Gottes Wort hört, sondern wer es tut. Hier haben wir den entscheidenden Punkt. Er will, dass man handelt. Und Abraham hat bewiesen, dass er glaubt, indem er es tut. Wisst ihr, das ist der Unterschied zwischen Geschwätz, aus salbungsvollem Geschwätz, Entschuldigung, wenn ich es mal so brutal sage, und zwischen biblischem Glaube, ob ich es nämlich tue. Darum interessiert es mich gar nicht, was die Leute reden. Das interessiert mich nicht so sehr. Sondern ich will sehen, was sie tun, geistlich. Und er ist hier hingegangen und tut es. Er hat ihn abgestochen. Warum? Weil er felsenfest überzeugt war, dass Gott seine Verträge einhält. Weil er dem glaubte, von dem die Bibel sagt, dass er treu ist. Er hat geglaubt, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Und er hat geglaubt, dass Gott sei Verheißung. Und wenn keinerlei Hoffnung mehr ist, die Bibel sagt, wo nichts zu hoffen war, und das zweite Mal war noch weniger zu hoffen. Damit hätte Abraham glauben müssen, dass Wunder das zweite Mal passieren. Er hat es geglaubt. Und dieser Doppelglaube, das war das, was Gott dann dazu bewogen hat, diesen Mann zum Vater der Gläubigen zu erklären. Und er ist der Stammvater der Völker, der Stammvater der Heiligen, der Gläubigen. Und er hat dann von Gott die Ehre bekommen. Und jeder ehrt heute Abraham. Merkt ihr was? Er hat Gott geehrt und dadurch ehrt Gott ihn, indirekt. Er hat genau das bekommen, was Gott sagt. Aber er hat wirklich geglaubt, dass Gott es tut. Er hat es getan, weil er wusste, dass Gott wirklich seine Verträge einhält. Das ist der große Unterschied. Wisst ihr, wenn wir jetzt in unserem kleinen Leben Gott ehren möchten, dann müssen wir lernen, die Verträge Gottes ernst zu nehmen. Und zu sagen, wenn Gott es so sagt, dann tut er es. Es geht darum, ob Gott es tut. Ihr versteht? Ob er das tut, ob die geistlichen Gesetze wirken. Ob er das wirklich tut, was er sagt. Und wenn Gott das wirklich tut, was er sagt, dann kann ich mein Leben drauf bauen. Dann kann ich sogar das Leben von mir und meiner Familie riskieren. Siehe Abraham, er hat das Leben seines Sohnes riskiert. Und ich weiß nicht, was sein Sippe mit ihm gemacht hätte, wenn es rausgekommen wäre, dass er seinen Sohn erstochen hat. Wisst ihr, dann kann sogar Dinge passieren, die für mein Hirn vollständig unfassbar sind, wenn es einen Vertrag gibt. Ihr versteht den Unterschied von Schwärmerei und Glaube. Schwärmerei heißt, dass ich so etwas erwarte, wenn keine Vertragsgrundlage da ist, wenn es nicht geschrieben steht. Das ist Schwärmerei. Aber in dem Moment, wie es geschrieben steht, ist es amtlich. Das ist ein Vertrag. Damit ist das Gesetz Gottes besiegelt durch Jesu Blut. 2. Korinther 1, 20. Alle Verheißungen sind Ja und Amen von Gott besiegelt. Wenn ich jetzt so handle, wie wenn das schon amtlich wäre, vollständig im kindlichen Glauben, handle wie wenn es so wäre. Aber ich muss sicher sein, dass die Bibel so wirklich sagt. Also dazu muss man die Bibel studieren, muss die Verheißung erkennen, muss Gott kennen. Da muss man Qualität entwickeln, geistlich. Wenn ich dann so vorgehe und dann beginnt Gott zu ehren, dann wird es passieren. Da hebe ich die Hand zum Schwur. Es ist ausgeschlossen, dass nicht passiert. Aber jetzt kommt was Wichtiges. Jeder von uns hat hier, ob er das zugibt oder nicht, das ist normal, Defizite. Das heißt, er hat hier Mangel. Die alte Gläubige hatte das Wort, das hat mir nie gefallen, aber ich werde langsam verstehen, was sie gemeint haben. Sie haben immer vom zu kurz kommen geredet. Das ist der Mangel, das Defizit. Und jetzt ist so, jetzt muss ich ganz einfach, wenn ich Gott wirklich ehren will, muss ich im Kleinen beginnen. Ganz im Kleinen. Indem ich einfach, wo ich eine Verheißung glasklar habe und sehe, da hat Gott sich dazu verbürgt, indem ich einfach anfange, Gott zu ehren im Glauben, indem ich mich darauf verlasse, es ihm wirklich abnehme und dann darauf handle. Und dann, wenn Gott will, dass ich auch ein Risiko eingehe, dass ich im Ofen des Elends mich an ihn klammere und sage, ich gehe das Risiko ein. In Lukas 18 sagt die Bibel, meint ihr, dass Gott den Glaube findet, den zum Beispiel die Frau beim ungerechten Richter hatte, wenn er kommt? Ich möchte hier etwas ganz klar betonen. In der Endzeit gibt es ein Glaubensproblem. In der Endzeit wird der Glaube der Väter, ich habe jetzt sehr viele Väter studiert, das ist relativ einfach. Das siehst du in jeder Ecke. Da bist du fasziniert, was die bewegt haben durch Glaube, indem sie genau das getan haben. Heute in der Endzeit ist das fast verschwunden. Und das ist eine logische Folge. Wir haben nur Kopfchristentum und kein Herzenschristentum mehr. Darum passiert auch nichts mehr. Wisst ihr, das hat mich so erschüttert. Ich lese ja die Geschichte dieser Verfolgung von Shanxi. Ich habe ja draußen Manuskripte, wo beschrieben wird, wie die getötet wurden, wie das dazu ging. Da haben sie ja 4-jährige Kinder geköpft. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Eine Bestialität, die unbeschreibbar ist. Männer, Frauen, Kinder, Kopf, die haben denen die Köpfe runtergeschlagen, haben die bestialisch umgebracht und jeder hat da zugucken können. Es war bösartig. Aber was interessant war, als Glover, der dann seine Frau verloren hat, die er unendlich geliebt hat, aber er hat hier, war bereit, Gott zu ehren durch Glauben. Glover hat überlebt und seine Kinder, aber die Frau ist gestorben. War der Ratschluss Gottes. dann sind die Gläubigen nicht hin, haben gesagt, Herr, wie konntest du das zulassen? Das ist die Rede des Fleisches. Das ist die Rede der eigenen Religion. Das ist die Rede der eigenen Vorstellung. Sondern die sind hingegangen. Ich war erschüttert. Ich habe es nicht geglaubt, was ich gelesen habe in dem Buch. Die sind hingegangen und haben, wie soll ich sagen, die haben sich innerlich gewappnet. Du hast den Eindruck, wie wenn ein Ruck durch die Säle ging, sind hingestanden und haben gesagt, jetzt! Und draußen standen die Mörderbande, und die haben sie umzingelt. Jetzt, ihr müsst euch vorstellen, ein ganzes Volk hat gerast und hat die killen wollen. Er hat gesagt, ihr seid fremde Teufel. Die haben glaubt für ihre Religion her, dass die Christen Teufel sind, weil sie waren dämonisch besessen teilweise. Da stand die Mörderbande, und die haben die haben sogar Hunde getötet und Esel. Wenn ein Gläubiger einen Hund hat, haben sie den Augen gebracht. Wenn er einen Esel hat, haben sie den Augen gebracht. Die sind vorgegangen wie die Bestien. Und dann gehen die Gläubigen hin, und das hat mich so erschüttert. Und dann geht der Glaube hin und sagt, so, jetzt ist die Stunde gekommen, dass wir gehorsam lernen und Gott verherrlichen durch Leiden. Ich habe den Kopf geschüttelt und gesagt, was denken die? Haben wir dann überlegt, wärst du auf die Idee gekommen? Wahrscheinlich nicht. Sie haben gesagt, jetzt ist die Stunde, um gehorsam zu lernen durch Leiden. Und die sind da durchgegangen im Triumph. Und Gott hatte seinem Ratschluss, und das ist ja wieder das, er tut, was er will. Wir können ihm nicht dazwischen reden. Er hat vor circa 100 Missionaren, also es waren genau 99 und 20 Kinder, er hat vor diesen Missionaren, Kinder, weiß ja bloß, dass 20 gestorben sind, war wahrscheinlich auch mehr, er hat vor diesen 100 Missionaren 58 als Märtyrer sterben lassen, genau wie es in Hebräer steht, ein Teil muss sterben, ein Teil überlebt, und hat der Rest, diese rund 7, 48, hat er dann im Endeffekt überleben lassen. 748, weil eine hat überlebt, nämlich die Frau vom Glover, und stirbt dann hinterher Erschöpfung. Aber seine Kinder haben überlebt, und die sind im Steinhagel gestanden. Felsbrocken trafen die Kinder an der Brust, und der Vater ist hingegangen und hat gesagt, Kind, mach dir nichts draus. Gott ist dabei. Hier, der Herr ist da, er tut, was er will. Brust, mach dir keine Gedanken. Wisst ihr, das war ein Überwinterherz, so was habe ich noch nie gesehen. Und wenn du das siehst, sie haben Gott durch Glaube geehrt, und dann hat Gott sich verherrlichen können. Und dann fallen die Menschen um, die Ungläubigen, dann bekehren sie sich. Dann sehen sie plötzlich, hier ist etwas Echtes. Und ich möchte einfach den Akzent da drauf legen. Die Bibel lehrt natürlich noch zusätzlich ein paar andere Dinge, wie man Gott verherrlichen kann. Aber sie sagt, der Hauptpunkt, Gott zu verherrlichen, ihm die Ehre zu geben, ist, dass wir durch Glauben handeln. Dass wir glauben, dass Gott das, was er sagt, tut. Und dass wir dann wirklich beginnen, danach zu handeln, wie Sarah, der Körper wieder aufgelebt ist, wie ein Abraham, der sogar bereit war, seinen Sohn zu töten und erwartet hat, dass er ein zweites Mal kommt. Und was der Psalm 86, 11 und 12 sagt, weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit, richte mein Herz auf das eine. Und was kommt jetzt? Dass ich deinen Namen fürchte, ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig. Warum? Wisst ihr, ich habe gelernt in der Bibel, da war ich auch lange Zeit ein Schlamper. Ich habe gelernt in der Bibel, lies immer die Verse davor, lies immer die Verse dahinter. Dann hast du in der Regel die Bedingung und dann hast du die Begründung. Und hier steht die Begründung dahinter. Er sagt ganz klar, du musst Gott von ganzem ungeteilten Herzen fürchten, ihm dienen und ihn ehren. Da sind wir einig. Amen. Aber jetzt erklärt er was und sagt, denn, warum? Nicht willkürlich, weil es Gott befiehlt, sondern logisch. Er sagt hier, denn deine Gnade ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreiches. Und da steht bei Gnade wieder, dieses Chesed, diese Bundesgnade. Das heißt, die Vertragstreue Gottes. Er sagt, weil du deine Verträge einhältst, weil du treu bist, weil du genau das tust, was du sagst, weil du genauso bist, wie du dich in der Heiligen Schrift offenbarst, weil du absolut für mich berechenbar bist, weil du für mich sicher bist, du bist zuverlässig, du bist treu, du hast deinen Sohn geopfert, hast besiegelt mit dem Blut und es passiert wirklich, weil das so ist. Aus dem Grund bete ich dich an und gebe dir die Ehre. Und jetzt kommt das Zweite. Gott zu Ehre durch den Glauben, indem es wirklich tut, und durch die Anbetung, dass man dann Gott wirklich für das, was er getan hat, anbetet. Und so die Ehre Gottes letztendlich auslöst. 1. Timotheus 1, 17 bis 19. Ich möchte jetzt abrunden, dass wir verstehen, was hier letztendlich von Gott her eigentlich gewollt ist. dass wir anfangen, unsere Leber auszutauschen, zu ändern. Es heißt hier, dem König der Ewigkeit, das Wort steht der Mehrzahl, dem König der Ewigkeiten oder der Zeitalter oder der Äonen, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das heißt, hier sieht man in der Anbetung Gottes, die Gemeinde war gewöhnt, Gott zu anbeten, und zwar in einer ungeheuren Weise, weil er der Alleinweise ist, der allein Allmacht hat, der tut, was er will, der seine Verträge einhält. Ihr versteht, was es heißt. Das heißt, menschlich gesehen, ganz nüchtern sachlich, Sicherheitsfaktor. Die haben ja den Unsicherheitsfaktor. Wenn ihr heute die Werbebriefe von den Banken seht, weißt du, was ich rede, dann heißt, die Rente ist sicher und dann kommt hinterher ein Spottspruch, vielleicht auch nicht, und die Jungen kriegen gar keine Rente mehr und überhaupt und so. Das ist alles unsicher, weil der Mensch ein Chaot ist. Und Gott sagt ganz klar, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, er ist genau anders wie der Mensch. Und weil Gott 100% zuverlässig ist und weil seine Verheißungen 100% eintreffen, seine geistlichen Gesetze 100% funktionieren und die Erlösung Jesu Christi, das Blut des Lammes, 100% die Sünde wegnimmt und wenn der Heilige Geist 100% genau das bewirkt, was die Heilige Schrift sagt, aus dem Grund ist das sicher. Und weil das so sicher ist, sagt die Bibel, musst du Gott ehren für diese Sicherheit. Du musst als Gläubiger Gott die Ehre geben, indem du glaubst, dass das, was er geschrieben hat und sagt, dass er das wirklich auch tun wird. Da geht es um das Tun Gottes. Wird er das tun? Natürlich wird er es tun. Darum ist auch für mich absolut sicher, dass der Herr Jesus wiederkommt. Das ist überhaupt keine Frage. Für mich ist sicher, dass die ganze Endzeit-Dinge passieren. Und er sagt jetzt in Titus 2, Vers 10, sondern dass wir alle gute Treue beweisen sollen, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Sobald wir treu sind, sobald wir Gott ehren, sobald wir gläubig handeln, Gott durch Glaube ehren, wirklich das tun, was die Bibel sagt, passiert etwas. Werden wir die Lehre Gottes zieren. Und jetzt lässt du mal das Kapitel 2 von Titus und das Kapitel 3, was hier gemeint ist. Das heißt, dann werden wir die Erlösung zieren. Wir sind dann Schmuckstücke für die Erlösung. Wir werden dann etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Die Menschen werden die Erlösung sehen durch uns. Gott wird geehrt werden, nicht durch unser Tun. Das, was entscheidend ist, sein Tun, indem wir ihn ehren und akzeptieren, dass er das tut, was er sagt, lösen wir bei uns in unserem Leben bestimmte Prozesse aus. Wir lösen Säger aus, wir lösen letztendlich Gebetserhörungen aus. Die Menschen sehen in uns, da ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der nicht dient. Und dann ehren wir Gott durch Glaube und dann im Endeffekt wird der Mensch A. zufrieden, B. zur Ruhe gebracht, C. Gott wird geehrt. Es kommen alle zum Ziele. Aber der erste Schritt, und ich möchte es nochmal wiederholen, beginnt damit, dass ich mein eigenes Gottesbild wegwerfe und sage, du bist gnädig, barmherzig, vor großer Langmut, vor großer Güte und trotzdem eifersüchtig. Und trotzdem heilig und trotzdem bereit zu strafen. Mit dir kann man nicht spielen. Und ich bin bereit, deine Bedingungen anzunehmen. So wie du schreibst, so will ich gehen. Wenn du mir sagst, jetzt ehre mich durch Glaube, indem du meine Verheißungen als bare Münze nimmst, als bereits bezahlt, dann baue ich mein Lebenshaus drauf und gehe jedes Risiko ein. Und dann wird Gott geehrt. Und dann kommt der Nebendefekt. Ich sage ausdrücklich der Nebendefekt. Dann werde ich zuerst nach dem Reich Gottes trachten, der Herr wird alles tun. Und dann brauche ich mich um meine Ehre nicht zu kümmern, dann wird Gott für meine kleine Ehre sorgen. Dann tut er alles. Dann läuft's. Aber ich muss beginnen, wie ein Abraham, mein eigenes Bild zu opfern, das ich vor Gott habe, und bereit sein, Gott so ernst zu nehmen, wie ein Abraham. Überlegt euch nochmal, lest die Stelle nochmal. Das müsst ihr euch vorstellen. Er war bereit, das Kind einmal zu töten, um es zweite Mal zu bekommen. Sarah, die ja wusste, was mit ihrem Körper war, war bereit zu glauben, bis der Körper wieder anfängt zu arbeiten. Das ist brutal. Da steht wörtlich Niederwurf von Samen, statt wörtlich. Das ist brutal. Ich habe extra morgen nochmal nachgeguckt und gesagt, steht es wirklich so brutal drin, dass der Körper ein Ei abgeworfen hat, dass er praktisch das Ding herbeigeführt hat? Steht so, wörtlich. Wisst ihr, und da siehst du kannst den Arm Gottes bewegen, wenn du ihn ernst nimmst. Du kannst Gott dienen, wenn du ihn ernst nimmst. Du kannst ihn ehren, wenn du ihn ernst nimmst. Aber wir müssen ihn ernst nehmen. Unser Problem ist, es ist alles relativ, alles wird zerredet und letztendlich wird alles diskutiert. Es gibt Dinge, da brauchen wir nicht diskutieren, muss man nur glauben. Wisst ihr, und das ist auch der Grund, warum ich hinter diese ganze Berichte kopiere und rauslege, dass wir sehen, wie ehrt man Gott? Wie handelt man? Und da gibt es erschütternde Geschichten durch die ganze Christenheit, wie man sieht, wie man Gott ehrt. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass es so herrlich ist, was du getan hast am Kreuz vor Golgatha, dieses große und vollkommene Opfer. Und dass es ernst zu nehmen ist, dass es das Zentrum dieses Weltalls ist für alle Ewigkeiten. Und dass diese geistlichen Prinzipien und Gesetze, die uns der Vater durch dich gegeben hat, dass sie Ja und Amen sind, mit deinem kostbaren und teuren Blut bezahlt. Und alles, was uns verheißen ist, in dir und durch dich bezahlt, dass es letztlich passieren wird. Wir beten dich dafür an. Wir danken dir und möchten dir wirklich die Ehre geben. Möchten dir Anbetung bringen für diese große Tatsache. Möchten dich auch anbeten, dass du an Abraham so weit gebracht hast, dass er bereit war, das Kind zu töten und ein zweites Mal das Opfer zu erwarten. Dass du alles, was du verheißen hast, tun wirst. Wir möchten dich ehren. Und jetzt gib unsere kleinen Herzen den Mut, unsere eigenen Gottesbilder zu opfern und in deinen Fußstapfen wirklich beginnen, dich zu ehren und durch dich, der Vater im Himmel, indem wir uns darauf verlassen, was du sagst, und das wirklich tun. Und erwartet, dass diese geistlichen Gesetze dann auch ausgelöst werden, dass die Wirkung geschieht. Und ich danke dir dafür. Amen.